Herzlich willkommen bei Menschen führen Unternehmen, eurem Podcast rund um die Unternehmens- und Führungswelt. In unserer heutigen Folge von MFU Spezial sprechen Sanas und ich mit Konstantin von Runstedt, geschäftsführender Gesellschafter bei Red Executive Research, ein Unternehmen, das sich auf die Besetzung von Schlüsselpositionen im Mittelstand spezialisiert hat. Heute dreht sich bei uns alles um das Thema Familiennachfolge. Wir sprechen mit Konstantin darüber, wann der richtige Zeitpunkt ist, sich mit der eigenen Nachfolge auseinanderzusetzen, welche Schwierigkeiten und Anforderungen dabei bestehen und was einem Unternehmer eigentlich ausmacht. Und die gute Nachricht für alle von euch, die gern selbst eine Nachfolge antreten wollen: Lasst euch nicht vom Invest abschrecken, Geld ist im Markt ausreichend vorhanden. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen beim Podcast Menschen führen Unternehmen, euren Podcast rund um die Unternehmens- und Führungswelt. Wir sind eure Hosts Sanas und Claudia und freuen uns auf die nächste Folge mit euch.
Lieber Konstantin, wie schön, dass wir dich jetzt heute hier bei uns begrüßen dürfen. Du bist heute unser Gast und wir freuen uns ganz, ganz doll auf die Themen, die wir mit dir heute besprechen dürfen. Magst du dich einfach selber noch mal ein bisschen für alle vorstellen, damit man weiß, mit wem man es auch hier als Gast zu tun hat?
Selbstverständlich gerne. Liebe Claudia, liebe Sanas, danke für die Einladung. Mein Name ist Konstantin von Runstedt. Ich lebe in Düsseldorf und darf heute bei euch zu Gast sein als geschäftsführender Gesellschafter einer kleinen Personalberatung mit Sitz in Düsseldorf. Das Unternehmen heißt Red Executive Search und wurde gegründet von drei Personen, die ich zum Teil aber schon sehr viel länger kenne als seit 2021. Da haben wir das Unternehmen gegründet. Das sind die Alexandra Domgans, der Jan Engel und meine Wenigkeit und daher auch die Brand, die Marke Red. Das sind nämlich die Initialen der drei Gründer. Vielleicht kurz zu meinem Hintergrund. Geboren in München, groß geworden am Ortsrand von Düsseldorf, habe mein Herz an diese Stadt verloren und bin nach Wanderjahren, nach Bundeswehr, Studium in Berlin und in Berufsjahren in München auch wieder hier angelandet. Heute mit Familie am Ortsrand Düsseldorfs zu Hause und habe vielleicht zum Werdegang drei Sätze eben Jura studiert, habe aber im Studium gemerkt, das ist der garantiert falsche Weg für mich. Das war ein Weg, den mein Vater und meine Schwester ganz erfolgreich beschritten haben, sodass ich dann nach dem ersten Staatsexamen aufgehört habe mit der Laufbahn, habe dann einen Master in Business gemacht und landete dann in einer Unternehmensberatung, die sich das Thema Lean Manufacturing als Hauptgebiet auf die Fahnen geschrieben hatte, war zwei Jahre dort in Fabriken überall in Europa unterwegs und bin dann ins Familienunternehmen eingestiegen, habe es meiner Schwester nachgetan. Und das war zu dem Zeitpunkt ein Unternehmen, das mein Vater gegründet hatte. Also kein klassisches Familienunternehmen, und habe dort 17 Jahre in verschiedenen Funktionen in München, in Düsseldorf, in Berlin gearbeitet und dann irgendwann wieder in Düsseldorf. Und 2021 dann, mitten in der Pandemie, habe ich den Teil des Unternehmens, der sich um Personalberatung ausschließlich gekümmert hat, von der Familie und damit auch mir selber abgekauft, gemeinsam mit meinen zwei Gründern. Und das machen wir heute mit großer Freude.
Ja, vielen Dank. Ich finde es ja irgendwie spannend, was du, ich bin ja auf dich irgendwie noch, also wir kennen uns ja schon ein bisschen irgendwie für die Zuhörer, aber ich bin auf dich nochmal aufmerksam geworden, weil du das Thema Familiennachfolge irgendwie in einem LinkedIn-Post irgendwie so schön zusammengefasst hattest und ich habe es gelesen und dachte, Mensch, das ist doch spannend und das könnte man ja vielleicht auch in eine Podcast-Folge irgendwie reinbringen. Und so kam eben die Idee, dich einzuladen. Magst du jetzt nochmal kurz erzählen, was Familiennachfolge für euch eben als Unternehmen, für dich aber auch als jemand, der auch in einem Familienunternehmen, nämlich schon in zweiter Generation quasi in dem Unternehmen irgendwie aufgewachsen ist, was das für dich bedeutet, das Thema?
Gerne. Der Begriff gibt es ja her. Es geht eigentlich um eine unternehmerische Verantwortungsnachfolge, wo der Nachfolger oder die Nachfolgerin aus der Familienlinie kommt. Und in der Regel ist es auch die Blutsverwandtschaft. Es gibt natürlich Fälle der angeheirateten Nachfolger, aber im Kern ist die Idee, dass sich da etwas dynastisch entwickelt, von der Mutter auf die Tochter oder auf den Sohn, auf die Enkel oder Nichte oder Tante Das gibt's auch, aber üblicherweise geht's an die nächste Familiengeneration. Mein Werdegang ist, das hatte ich angedeutet, mein Vater, der 85 gründete und ich 2005 einstieg, bekam von uns 2006 im November die Frage gestellt, wie lange machst du das eigentlich noch und was passiert danach? Mhm. Und da waren meine Eltern sich auch nicht sehr einig. Und ich glaube, das ist genau ein großes Thema, das uns seit Jahren in Deutschland begegnet. Und zwar nicht mir persönlich, sondern wenn man mit anderen Menschen spricht, die eine unternehmerische Verantwortung tragen, dass sie sich darüber Gedanken machen, was kommt nach mir? Wann kommt etwas nach mir und was genau ist das dann, was nach mir kommt? Und das ist eigentlich Nachfolge, dass man sich fragt, was wollen wir mit dem Unternehmen machen? Und wenn es keine internen Nachfolge gäbe, also Familiennachfolger, ist da der Verkauf die eine Option oder gibt es nicht auch eine andere, dass ich nämlich meine verantwortliche Rolle als Geschäftsführer verlagere in die Aufsicht des Unternehmens, als Gesellschafter, vielleicht über dieses Medium eines Beirats, aber dann zumindest die aktive Tagesgeschäftsführung übertrage an Fremdmanager, die eigentlich klassische angestellte Geschäftsführer oder Vorstände sind und eben nicht über einen Anteil am Unternehmen verfügen. Wobei das natürlich auch noch eine Option wäre.
Konstantin, jetzt hast du gesagt, ihr seid eigentlich eine Personalberatung und eben durchaus mit dem Schwerpunkt sozusagen Familienunternehmen. Mit welchem Anliegen kommen denn jetzt Kunden, ich sag mal vielleicht im Durchschnitt, nenne ich das jetzt mal, gibt sicherlich immer Spezialfälle, aber mit welchen Anliegen kommt denn ein Kunde typischerweise auf dich und deine Kollegen zu?
Typischerweise sucht man jemanden für eine Position als zukünftigen Stelleninhaber. Und die Position ist, ich würde sagen, in 70% der Fälle heute noch besetzt oder jetzt gerade nicht mehr besetzt. In 30% der Fälle gibt es diese Position noch gar nicht. Das bedeutet, das Unternehmen wächst, organisiert sich um und sieht für eine damit neu geschaffene Stelle keine interne Besetzungsoption. Also es gibt noch niemanden im Unternehmen, der das ausfüllen kann. Deswegen sucht man auf dem Markt. Oder aber man schaut im Kontext der Nachfolge auf einer Stelle altersbedingt oder auch leistungsbedingt nach jemandem, der die Stelle in Zukunft sehr gut ausfüllen wird. Das sind eigentlich die beiden typischen Szenarien.
Und das heißt, also wenn wir jetzt uns auf dieses Thema Familiennachfolge kurz konzentrieren, dass in den Fällen, wo Menschen auf dich zukommen, die Entscheidung eigentlich schon gefallen ist. Also wir schaffen es nicht aus unserer Blutlinie, nenne ich das jetzt mal, wenn ich den archaischen Begriff nehmen darf, heraus nachzubesetzen, und sondern die Entscheidung ist schon gefallen.
Das ist das ganz klassische erste Gespräch, wenn wir angerufen werden oder sich das in einer Situation ergibt. Ich möchte aber zu bedenken geben, dass natürlich man in unserer Profession, also der Personalberatung, sehr viel mit Menschen sich unterhält. Und in solchen Gesprächen, die ohne konkreten Hintergrund stattfinden, sich auch solche Fragen erörtert werden. Wie macht ihr das eigentlich? Also was ist denn so bei euch, ne, der Gedanke, oder gibt es da eine Überzeugung oder auch eine Entscheidung? Und dann hört man, das war noch nie ein Thema. Es muss jemand aus der Familie sein. Wir denken erstmals, ne, über eine ganz geänderte Rollendefinition nach. Also die Familie muss es nicht sein. Ja, sie kann es sein. Oder aber es soll nur einer aus der Familie machen und nicht mehr, wie das in der Vergangenheit war. Ne? Vielleicht Cousins, Cousinen, mehrere aus der Familie. Also das sind so die allgemeinen Gespräche. Aber wenn wir angerufen werden, ganz konkret, hat man dann eine Entscheidung in der Regel getroffen und sagt, das suchen wir für die Zukunft. Oder wollen wir suchen.
Und zwei Fragen dazu. Hast du schon mal erlebt, dass sich das im Prozess nochmal geändert hat? Und immer. Zweitens, wann würdest du dir eigentlich wünschen, dass die Leute dich anrufen? Also zu welchem planungsstrategischen Zeitpunkt?
Also ganz klassisch ist das Dilemma des Personalberaters, dass er sich ja als Personalberater begreift. Und Beratung heißt ja nicht, ich notiere den Auftragswunsch ja, in meinem Büchlein und gehe dann los, sondern ich möchte mit dem Auftraggeber länger, auch über einen längeren Zeitraum, eine Beziehung aufbauen, Gespräche führen und daraus ergibt sich irgendwann diese Anforderung an eine zukünftig zu besetzende Funktion. Und weil das Beziehungsverhältnis so gut ist, würde ich mir wünschen, dass der Mensch, der mit mir diese Gespräche geführt hat, dann zum Telefon greift und mich anruft. Aber die Realität sieht so aus, man diskutiert intern, dass man doch eigentlich so eine Person bräuchte. Wer kann das denn suchen, wenn wir sie nicht im Unternehmen haben? Da war doch der Herr von Rundstedt oder die Frau Domgans oder der Herr Engel. Da klingel ich mal durch, ob die sowas suchen können. Und dann sind in der Personalberatung allgemein, ich möchte keinem zu nahe treten, aber das ist meine Erlebniswelt, sehr viele Menschen unterwegs, nennen wir sie doch Optimisten und Opportunisten zugleich, die sagen, ja, ja, das findet man, gar kein Problem. Ja, das ist ganz einfach zu lösen. Ich hingegen sehe das sehr viel kritischer, denn für uns ist der wichtigste Satz, der in diesen ersten Gesprächen fällt, der Satz, aber das Allerwichtigste ist, dass die Person, die Sie da nachher finden, die muss super zu uns passen. Und das heißt natürlich viel und zu wenig zur gleichen Zeit, denn ich weiß ja noch gar nicht, wenn das Unternehmen für mich ne, die erstmalige Kundenbeziehung wäre, wie genau ticken die da? Und was wollen die möglicherweise auch in Zukunft anders ticken lassen, als es heute noch tickt? Und das kann ja dann die Chancen verbessern oder verschlechtern, wenn ich darüber nachdenke, wen suchen wir hier? Also wir reden ja nicht mehr nur über die Qualifikation, wie gut war der Schulabschluss, ja, der Studienabschluss etc., sondern was für ein Mensch ist das? Und den zu erfassen in seiner Gänze ist das eine mit Blick nach hinten. Also was hat die Person getan? Aber jetzt reden wir über Ambition. Was möchte sie denn in Zukunft tun? Nur dann macht es ja Sinn, mit dieser Person einen Dialog zu führen, der vielleicht dazu führt, dass man diese Person und den Auftraggeber zusammenbringt. Also ich mache die Erfahrung, zu häufig ist die Entscheidung gefallen. Und deswegen sagte ich, es ändert sich immer, weil natürlich über die Gespräche und auch über Kandidaten, die wir dann präsentieren, sich so ein Bild verändert. Auch die wirtschaftliche Lage des Unternehmens kann sich ändern. Ja, dass man sagt, wir merken, es geht doch nicht so schnell, wie wir wollten. Wir glauben, ne, wir machen diese Entscheidung nicht rückgängig, dass wir suchen, aber wir würden in der Seniorität vielleicht einen Rückschritt machen, weil wir glauben, die Person muss das jetzt in der Breite noch nicht übernehmen. Wir fangen mit einem Teil an und bauen es dann aus, wenn es sich entsprechend gut entwickelt. Also insofern ständig in Bewegung. Ja, kein Profil ist statisch und gleichzeitig leider immer zu spät der Anruf. Oder nicht leider, aber häufig zu spät.
Naja, und die spannende Frage ist ja, ne, auch das ist ja schon das ist eher eine philosophische Frage, ne? Weiß ich eigentlich, wer zu mir passt? Ja, das ist ja so ein bisschen wie mit der Partnerwahl, ne? Man malt sich den dann halt hier irgendwie, keine Ahnung, wen aus, und aber eigentlich passt er gar nicht, ja, oder sie. Und es ist ja auch so ein bisschen. Vielleicht tut ja gerade der frische Wind das bisschen andere, wo man dann auch 3-4 Jahre später sagt, ja, genau das hat uns gefehlt. Ja, und das bringt uns jetzt nach vorne und der passt tatsächlich oder die wunderbar zu uns. Ne? Es ist ja, also wer passt zu mir, ist ja schon ein großes
Feld. Deswegen sagte ich, das ist die Aussage, weil wenn wir jetzt über die Gesellschafter nachdenken, nicht immer nur eine Person. Da sind möglicherweise Geschwister und Kinder, die auch durchaus eine relevante Entscheidungsgewalt in so einem Gesellschaftergremium über ihre Anteile entwickeln. Und damit haben die natürlich auch eine andere Vorstellung als die Eltern oder der Onkel und die Tante davon, was dem Unternehmen gut täte. Und dann geht es eher um die Frage, wie die miteinander klarkommen. Also was glauben die denn, was tut dem Unternehmen gut und was nicht? Und möglicherweise hat das Unternehmen auch schon eine Erfahrung gemacht mit dem letzten Stelleninhaber, von dem man sagte, der würde bestimmt dem Unternehmen gut tun und das Unternehmen kulturell in die richtige Richtung entwickeln. Und dann ist das aber nicht gelungen. Und das Ergebnis ist so ein bisschen so ein Scherbenhaufen mit der Frage, wollen wir es nochmal probieren? Oder gehen wir lieber zurück zu dem, was wir vorher hatten, was ja ganz gut war, damit wir nicht noch mehr kaputt machen? Also könnte man sagen, never change a running system. Manchmal muss man aber auch konstruktiv stören, damit das Unternehmen sich entwickelt.
Du hast gerade was ganz Spannendes gesagt, also was ich sehr spannend finde, nämlich mit dem Scherbenhaufen. Und wir hatten ja auch ein kurzes Vorgespräch vorhin und vielleicht können wir den Ball nochmal aufnehmen, den wir vorhin irgendwie kurz hin und her gespielt haben bei dem Vorgespräch. Und zwar, ich kenne auch Fälle, das sind jetzt manchmal nicht riesige Unternehmen, manchmal aber doch, wo jemand bestimmt wurde. Also man war sich dann ganz sicher und das war irgendeins von den Kindern. Und dann wurde er oder sie das und es hat aber mit der Zusammenarbeit und dem Prozess des Loslassens nicht so gut geklappt. Und dann liegt tatsächlich dann irgendwann ein Scherbenhaufen da und viele sägen ja dann diesen Nachfolger, wo es nicht geklappt hat, sofort dann ab und schieben diesen Menschen gerne alles zu und zwar auf beiden Seiten. Ja, also es war natürlich der Unternehmer selber schuld und der Unternehmer sagt, nein, der Nachfolger war schuld. Und das sind ja enge Familienverhältnisse, insbesondere Kinder und Eltern. Und dann bestimmt man auf einmal ganz schnell jemand anderen, aber ohne wieder jemand objektiv drauf gucken zu lassen. Was würdest du denn da irgendwie empfehlen, wenn die Leute dann doch nach diesem Scherbenhaufen zu euch finden und sagen, so, jetzt haben wir es versucht, ist alles schief gegangen oder ist nicht gut gegangen, was machen wir jetzt?
Da gibt es keine kurze und auch keine einfache Antwort drauf. Ich möchte mit einem Beispiel mal anschaulich machen, wie ich das erlebt habe. Da ging es um eine Situation, wo Vater und Mutter ein Unternehmen gegründet hatten. Und das war so ein kleineres mechanische Teile, sozusagen zusammensetzendes Unternehmen, Umsatz, ich glaube so 25 Millionen, also wirklich schon größer, nicht? Aber jetzt nicht irgendwie global präsent. Und die beiden hatten natürlich als Eltern so die Faszination, nachdem sie das gegründet hatten, irgendwann machen das die Kinder. Gar nicht so, wir vergolden das mit irgendeinem zu einem Zeitpunkt, wenn wir einen Käufer finden, sondern die Kinder machen das. Und die hatten drei Kinder. Zwei haben ein Ingenieurstudium gemacht und das dritte Kind hat ein Medizinstudium gemacht. Und dann dachte man, naja, wir haben ja zwei. Die ersten beiden, die sind Ingenieure, die werden das schon übernehmen. Und das eine Kind, eine Tochter, die heiratete nach Italien. Ja, und der Sohnemann verliebte sich dann in eine Peruanerin. Sodass eigentlich die Frage war, in der lateinamerikanischen Welt gehen die Töchter nicht so gerne weg aus der Heimat, bleiben nah bei ihrer Familie. Also war die Idee, der Sohnemann zieht nach Peru. Hat er auch gemacht. Also einer war weg. Und die eine heiratete nach Italien. Italien hat auch einen starken familiären Bezug. Damit war die zweite Person weg. Sorgte erstmal für ordentlich Friktion in der Firma und dann stand noch die Medizinerin da. So, und dann war die große Frage, die versteht doch da gar nichts von, wie soll denn das gehen? Und da waren die Eltern eigentlich persönlich so getroffen, weil sie da immer auch unterstützt hatten, dieses Studium und das Leben als Student, damit die Kinder das später übernehmen. Die Kinder haben aber gesagt, das war uns gar nicht klar, dass das jetzt unter der aufschiebenden Bedingung, ja, also so lange zahlen wir euch das, bis ihr dann hier einsteigt, macht. Unsere Eltern haben uns immer gesagt, ihr könnt machen, was ihr wollt. Daran wollten sich die Eltern nicht erinnert haben, wahrscheinlich haben sie es gesagt. Und wann kamen wir an den Tisch? Das ist also alles vor unserer Zeit gelaufen, als die sich gesagt haben, wir wollen es machen. Und die Medizinerin hatte Interesse. Und die gesagt hat, aber ich traue es mir nicht alleine zu. Und da hat dann das Unternehmen gesagt, wir würden gerne jemanden finden, der mit einsteigt. Und vielleicht auch als Sprecher unter einer Geschäftsführungsaufteilung dieses Kind als nicht wirtschaftlich Ausgebildete mit hineinholt und so in dieser Mentorenrolle auch schult. Und jetzt kommt die Besonderheit, aber er selber nicht glaubt, er wird hier der Chef im Sessel für lange Frist. Also der darf gerne älter als 55 sein. Also jemand, der für sich auch sagt, das wäre so meine letzte Station, da jemandem die Steigbügel zu helfen, das Unternehmen auch erfolgreich zu entwickeln, um dann biologisch natürlich auch tatsächlich die Zügel irgendwann loszulassen. Sehr interessant, weil wir ja eher sonst in der Personalberatung die Aufforderung erhalten, finden Sie jemanden, der das sehr gut macht, aber bitte, Klammer auf, unter vorgehaltener Hand, nicht irgend so jemand Alten, der nur noch 5 Jahre will, das, wir denken ja längerfristig, wir hätten schon ganz gerne jemanden, der 15 bis 20 Jahre dann noch bei uns arbeitet. Zurückgerechnet landen wir dann irgendwo in den 40ern.
Das bringt mich zu zwei Fragen. Also die erste ist, war es dann schwierig, anspruchsvoll, so jemanden zu finden für genau diese Position? Und die zweite Frage ist, jetzt mal als außenstehender Berater betrachtet, würdest du sagen, wenn ich jetzt wirklich über eine Nachfolge, einen Kauf von einem Unternehmen
nachdenke, dass es da eine Art natürliche Altersgrenze gibt. Also wenn ich 52 bin, ist der Drops gelutscht. Vergiss es.
Nein, nein. Also das antworte ich auf die zweite Frage zuerst. Also es gibt sicherlich keine natürliche Altersgrenze. Man muss sich klar machen, was ist das denn für eine Profession? Reden wir über eine Dienstleistung? Reden wir über eine mechanische Fertigung? Über was sehr Neutechnisches? Also das heißt, wo bin ich heute mit meinem Ausbildungsstand, ne? Und was macht das? Unter dem begreife ich das überhaupt? Und reizt mich das? Da kommen mehrere Faktoren zusammen, aber klar, wenn ich einen Job mache, das sieht man heute in meiner Profession, da gibt es auch noch Menschen, die sind mit hoch in den 70ern, ne, als Personalberater tätig, weil sie sagen, ich brauche hier nur mein Adressbuch oder eine Excel-Datei oder ein Telefon. Da kann ich das locker ausüben. Aber wenn der Job erfordert, viel unterwegs zu sein, weil ich vielleicht Kunden auf der ganzen Welt habe und ich pflege eine sehr persönliche Beziehung, dann ist das irgendwann auch sehr anstrengend. Und möglicherweise, ne, kommt man dann sehr schnell zu dem Schluss, dass wenn ich einsteigen würde in so eine Profession, in diese Rolle, dass mich das eigentlich privat so stresst, gar nicht überfordert, aber so stresst, dass ich sage, das brauche ich nicht mehr, ne, auf die alten Tage.
Es könnte ja aber auch ein Angang sein, zu sagen, also ich bin jetzt, ich sag mal, vielleicht Anfang 50 und ich kann mir schon vorstellen, ich will auch noch 15, vielleicht auch 20 Jahre, ne? Also, ich sag mal, so Alter ist jetzt ja ein Stück relativ gut arbeiten. Es könnte ja auch eine Perspektive zu sein, zu sagen, ich will das jetzt erstmal machen und zwar wenigstens 10, 15 Jahre. Danach weiß ich nicht, dann würde ich es vielleicht wieder verkaufen. Wenn jemand schon auch sagt, naja, möglicherweise ist es für mich auch wirklich ein endliches Projekt, ne? Also wir denken ja heute auch in anderen Zyklen. Würdest du denn sagen, ach komm, wenn du denkst, du willst also dir gerade nicht weiter als im Horizont, als ich nenne es mal 10 Jahre, 12 Jahre denken willst, würdest du dann eher abraten? Ich meine, es ist ja auch aus, ich sag mal, deinen Kundensicht, ne, weil ich werde das Unternehmen jetzt stabile Fahrwasser läuft tendenziell. Würdest du sagen, es ist eher schwierig, so ein Modell? Das wäre dann eher sowas wie, ich kaufe, baue es auf, also so ein bisschen wie so, also ich will nicht Private Equity sagen, aber also wie beurteilst du so einen Angang? Hältst du den total absurd oder ist das was dir häufiger begegnet und der ist vielleicht naiv?
Also mir ist der Gedanke noch nie begegnet in Form einer Person, die sagt, ich würde jetzt gerne vom angestellten Manager zum Unternehmer werden und ich suche die Möglichkeit eines Einstiegs als Unternehmer oder Mitunternehmer, der aber schon den Plan hat, das mache ich jetzt für die nächste Dekade, mal schauen, wie es so läuft und irgendwann will ich aber auch raus aus der Verantwortung und dann verkaufe ich das wieder. Zu einer Transaktion gehören immer zwei Seiten, Käufer und Verkäufer und je nachdem, was ich da mache, wenn ich mein eigenes Geld hineinstecke, muss ich ja eine Faszination für das Thema inhaltlich schon haben und eine Idee davon, was ist denn das in 10 Jahren? Also gibt es denn überhaupt noch dafür einen Markt? Weil wenn ich in 10 Jahren sage, ich steige aus und ich will verkaufen, aber kein Mensch möchte das mehr haben, weil das überholt ist, das, was ich da angeboten habe, dann ist natürlich die Faszination, die ich heute habe, nicht ausreichend. Das soll sich auch wirtschaftlich bezahlt machen. Also ich glaube, Unternehmer kommen in einer anderen Idee. Die sagen, ich habe eine langfristige Vorstellung. Und das kann ja auch der berühmte Pivot sein, dass ich heute etwas tue und nach 4 Jahren erkenne, der Markt verschiebt sich. Ne? Ich muss von dieser Rolle heute in eine andere Rolle wechseln, damit auch das Unternehmen in den nächsten 10 bis 15 Jahren existieren kann. Und wenn dann der Punkt kommt, wo ich merke, für mich verschieben sich Lebensprioritäten. Das hat übrigens häufig auch mit privaten Schicksalsschlägen zu tun. Also wenn Eltern sterben, oder Eltern sehr krank werden, dass dann eben nicht mehr nur der Beruf im Vordergrund steht, sondern möglicherweise näher an die Heimat der Eltern zu rücken. Vielleicht lebt auch nur noch ein Elternteil, dass man sich aber kümmern kann, weil man das einzige Kind ist. Dann sind viele Dinge, die vor einem Jahr noch kein Thema waren, die dominanten Themen. Und dann verschiebt sich natürlich auch die Ambition, mit dem Unternehmen etwas zu tun. Und so kommt vielleicht, selbst wenn ich dann immer vorhatte, das zu halten und an meine eigenen Kinder zu geben, der Wunsch, das Unternehmen gänzlich zu veräußern aus der Ecke und ist dann sehr prominent. Und dann braucht es ja nur noch einen Käufer, der sagt, das finde ich spannend. Das Thema grundsätzlich ist bei Nachfolge, wenn ich jetzt ein Unternehmen kaufen möchte, dann glaube ich, haben wir in Deutschland kein Problem, Geld zu finden, ja, dafür, wenn ich es kaufen möchte. Die Frage, die sich ja viel mehr stellt, ist, ist das, was das Unternehmen macht, etwas, was auch noch in Zukunft trägt? Ja, wir haben ganz, ganz viele, da muss man jede lokale IHK nur fragen. Die könnten dann Statistiken hervorziehen und sagen, bei uns im Bezirk, ne, 20.000 Betriebe haben keinen Nachfolger. Und jetzt ohne da abzudriften in so eine Mentalitätsdiskussion, warum möchte eigentlich die nächste Generation, die in einem Unternehmen sitzt, also nicht nur blutsverwandte Generationen, sondern einfach Angestellte, warum gibt es denn keinen aus der Angestelltenschaft, die sagen, ich würde gerne Gesamtverantwortung übernehmen? Das ist ein Mentalitätsthema in Deutschland. Das ist in anderen Ländern vielleicht anders. Aber da geht es eher darum, dass jemand sagt, ich habe nicht mich darum gekümmert, dass es jemanden gibt. Jetzt komme ich an den Punkt, wo ich körperlich, ja, nicht mehr kann oder auch menschlich, inhaltlich nicht mehr möchte oder sich die Prioritäten so verschieben, dass ich merke, das geht nicht mehr. Also das heißt, ich finde keine guten Mitarbeiter mehr. Ne? Ich merke, dass meine Kunden vielleicht auch so nach und nach weniger werden, weil sie vielleicht aussterben, im wahrsten Sinne des Wortes, je nachdem, was ich so tue, dass eben Dienstleistungen oder handwerkliche Leistungen, die ich erbringe, ne? Möbelrestauration, ja, edelste Möbel, das sind kleinste Betriebe, die machen tolles Handwerk, aber es gibt immer weniger Menschen, die diese Möbel wertschätzen. Insofern werden weniger Möbel gekauft, die weniger restauriert werden müssen, also ist der Bedarf, die Nachfrage niedrig. Und wenn ich einen Restaurationsbetrieb habe, dann komme ich natürlich an so einen Punkt, wo ich in dem Augenblick einer Unternehmenslangfristperspektive mir die Frage stelle, ist das denn gut zu erwerben? Und wenn ich sage, nee, nicht wirklich, ne, dann sagt der Verkäufer, ja, ich finde keinen Nachfolger. Also deswegen glaube ich, das muss man trennen davon, wenn es ein Unternehmen ist, das ganz konkret sehr gut funktioniert und sich heute in der Situation erlebt und sagt, so, wir haben ein Modell, das funktioniert nur noch in 5 oder 10 Jahren. Wen finden wir denn, der das zukünftig für uns macht, mit uns macht, ne, oder nach uns macht? Und das ist dann, glaube ich, und so sind wir ja als Personalberater nicht diejenigen, die den Unternehmenskäufer suchen. Wir suchen klassischerweise den Menschen, ja, der unternehmerische Verantwortung übernehmen kann, aber zunächst mal Managementverantwortung übernimmt. Denn ich kann nicht strategisch danach suchen, wer bereit ist, Geld auf den Tisch zu legen. Wenn er sagt, für ein Unternehmen ja, für ein anderes nein, ne, dann kann ich danach eigentlich nicht selektieren, sondern ich suche die Fähigkeit in der Lebenserfahrung begründet und die Ambitionen in der Zukunft liegend, da möchte jemand sich verändern und dann ist meine Aufgabe, den zu finden und in der Ansprache so individuell klug heranzutreten an die Person, dass ich sage, das haben Sie alles gemacht. Für mich ergibt sich daraus ein Faden, ein roter Faden, der in der Zukunft auch das Thema beinhalten könnte, ist es etwas, worüber Sie schon mal nachgedacht haben. Und dann sagt die Person auf einmal, ja, natürlich, oh wow, irre. Aber wenn ich ihr erkläre, wissen Sie, sie hatten bisher 15 Millionen Umsatzverantwortung. Ich habe einen Kunden, der ist 50 Millionen groß. Hätten Sie nicht darauf mal Lust? Dann glaube ich, ernte ich heute nur noch Absagen, weil die Menschen mir erklären, also ganz ehrlich, größer, ne, ist nicht automatisch spannender. Und insofern ist das Thema Nachfolge dann schon eins, weil ich aus der Linienfunktion vielleicht auch in einem Konzern, ne, herauskomme und mich in ein ganz anderes Umfeld begebe, in dem halt die Grundhaltung schon über mehrere Generationen denkt. Also wir machen das nicht für den Börsenkurs. Und aber auch die Art, wie miteinander gearbeitet wird. Und die Verbindlichkeit, die gelebt wird, das ist dann die Unternehmenskultur, das ist eine ganz andere ist, die mich so reizt und ich mich deswegen da vielleicht auch viel wohler fühle und entwickeln kann. Und wenn das 15 oder 20 Jahre gut geht, dann bin ich 55, ja, oder Ende 50. Und wenn ich das dann nochmal in eigener Verantwortung mache und ich gesund bin, dann kann ich es vielleicht auch bis 70 machen. Wieder eine Dekade. Also deswegen, ich glaube, da haben sich die Werdegänge schon verändert und werden sich auch weiterhin verändern.
Ein ganz spannendes Thema, was du gerade vorhin gesagt hast, was ich auch schon ein paar Mal selber als Berater erlebt habe, wobei ich habe mich nicht um Nachfolge gekümmert, sondern ich war einfach als People and Culture Berater irgendwie und in Unternehmen, war tatsächlich dieses, ich habe jetzt keinen Nachfolger, warum auch immer, ja. In einem Fall war das, die Tochter hatte tatsächlich keine Lust, sie sollte aber, ja. In einem anderen Fall war es, der Unternehmer hatte keinen Nachwuchs und musste dann irgendwie suchen und der hat sich Gott sei Dank ja rechtzeitig darum gekümmert und tatsächlich einen Mitarbeiter aus dem Unternehmen irgendwie dazu beordert und im anderen Fall war es ein Möbelgeschäft sogar tatsächlich und die hatten auch keinen Nachwuchs und fanden einfach den damaligen
erst Assistenz der Geschäftsführung und später auch Geschäftsführer so gut, dass sie dann gesagt haben, dann übernimm doch du, ja. Wann würdest du sagen, ist es im Prozess ein guter Zeitpunkt, irgendwie sich da Gedanken, nun haben wir immer so ein bisschen Alter gesagt, mir geht es gar nicht so ums Alter unbedingt, aber ich habe einen Punkt verstanden, ja, wenn die noch gesund sind oder noch in ihrer Kraft sind und nicht erst, wenn sie nicht mehr können, weil sie, keine Ahnung, die chronische Krankheiten haben oder irgendwas, was ja nicht immer kommt, aber solche Sachen. Wann ist denn für dich so ein Zeitpunkt, was du den Unternehmern mitgeben würdest und sagen würdest, ab hier solltet ihr euch zumindest langsam mal Gedanken machen, nicht sofort entscheiden, aber irgendwie einen Prozess haben?
Ich komme jetzt mit einem Vergleich und vielleicht schockt das euch, wenn ich diesen Vergleich benutze, aber deswegen schicke ich die Warnung vorweg. Das ist so ein bisschen wie mit dem Ehe- und Erbvertrag. In dem Augenblick, wo ich heirate, sollte ich mir auch darüber Gedanken machen, was passiert eigentlich für den Fall, dass wir als Ehepaar versterben, nacheinander in irgendeiner Reihenfolge versterben oder dass die Ehe auseinanderbricht. Denn man will natürlich nicht über das Ende nachdenken, aber es wäre sehr klug, denn das könnte morgen passieren. Und wenn es eben nicht morgen passiert, sondern erst 30 Jahre später, habe ich zumindest mal damals eine Regel mir gegeben oder eine Regelung getroffen, uns gegeben. Ne? Deswegen würde ich jedem Unternehmer sagen, fangen Sie, wenn Sie es noch nicht haben, morgen damit an. Das heißt ja nicht, dass man sich so inhaltlich schon oder innerlich schon löst von dem Unternehmen. Denn für viele ist das ja ihr Lebensinhalt. Ja. Und zu sagen, ich höre damit auf und lasse das los, da lasse ich doch die Mitarbeiter im Stich, die ich seit 30 Jahren oder seit 40 Jahren kenne und auch wertschätze. Mir geht es vielmehr darum, diese Gedanken sich zu machen und mit den Ergebnissen dieser Gedanken sich zu beschäftigen und zu überlegen, sind das gute Ergebnisse? Und wenn nicht, dann fasse ich sie wieder an, anstatt, wenn eine Situation entsteht und ich mir diese Gedanken machen muss, festzustellen, und da rede ich jetzt nicht von steuerlichen Verschonungsfristen, ja, sondern eher, ich hatte immer gedacht, ich könnte es meinen Kindern geben, aber da ist halt die Beziehung zu einem Kind kaputt gegangen. Ne, dann muss ich nochmal neu denken oder das Kind hat sich anders für einen anderen Lebensweg entschieden. Ja, dass ich immer das, was ich gedacht habe, was passieren würde, nicht eingetreten ist. Deswegen morgen. Anfangen.
Okay, danke.
Und jetzt aus deiner Erfahrung heraus, Konstantin, würdest du sagen, es gibt einen klassischen Unternehmertyp? Gibt es Merkmale, die jeder Unternehmer, die jede Unternehmerin mitbringt? Also klar, ich brauche eine Ambition, eine Bereitschaft, auch Verantwortung zu übernehmen. Das ist klar, ne, wenn ich geregelten Urlaub und ein geregeltes Gehalt will, dann schließt es sich vielleicht schon aus. Aber wenn du jetzt so siehst, mit wem du so zu tun hast, gibt es da Sachen, wo du sagst, das verbindet die alle? Und das Zweite, was mich dazu interessiert, ist, wie findest du eigentlich die Leute, die das machen wollen?
Fangen wir mit der ersten Frage an. Was eint einen Unternehmer? Ich glaube, der Begriff der Leidenschaft für die Dinge, mit denen er seinen Lebensunterhalt und das Unternehmen den Umsatz bestreitet und realisiert. Also der Glaube daran, dass das, was man da tut, für so viele Menschen, Klammer auf Unternehmen, Klammer zu, ne, relevant und interessant ist, dass es sich lohnt, das zu tun. Die Verbindung ist deswegen wichtig, dass diese Leidenschaft dafür existiert, denn ich bin ja manchmal nur noch Statthalter in einem dynastischen Unternehmen für vielleicht 130, 160 Gesellschafter. Und wenn ich jetzt als CEO eines Unternehmens vertrete die Interessen von 160 Gesellschaftern, dann ist das am Ende eine Übernahme von einer Beauftragung. Also ich will sagen, ich kümmere mich um euer Vermögen. Und wenn ich als CEO das gut mache, dann habt ihr alle mehr davon. Also die schenken mir das Vertrauen und ich muss das unter Beweis stellen. Das ist auch enorm viel Druck. Und ich glaube nicht, dass das gut funktioniert und man frei arbeiten kann, wenn man das Gefühl hat, ich muss das machen, weil man das von mir erwartet. Ich weiß gar nicht, ob das Unternehmen und die Dinge, die das Unternehmen herstellt oder handelt, ob das wirklich so gute Dinge sind. Ich würde eigentlich lieber was anderes machen. So jemand wird da kurzfristig bis mittelfristig scheitern. Ich glaube, der Unternehmer ist jemand, der diese Risiken und Chancen sieht, nicht hasardeurmäßig, nur die Risiken ignorierend, ja, auf die Chancen geht, der aber sehr wohl weiß, die Taschen sind nicht unendlich tief, ja, das ist das Geld meiner Familie, der also immer die Frage stellt, wenn er investiert, würde ich, weil es mein eigenes Geld ist, das auch mit meinem eigenen Geld machen, während ein fremdangestellter Manager diese Frage sich nicht wirklich stellen braucht. Er verliert vielleicht seinen Job darüber, wenn die Entscheidungen, die er trifft, schlechte Entscheidungen waren im Nachhinein. Aber jemand, der Unternehmer werden möchte, ich glaube, das ist jemand, der als Nachfolger, also als Fremdmanager in ein Unternehmen gestartet ist oder starten möchte, mit der Option, mittel- oder langfristig auch Gesellschaftsanteile zu übernehmen und damit zum Unternehmer zu werden, der einen ganz tiefen, positiven Glauben an die Zukunft dieses Unternehmens hat. Was nicht bedeutet, dass das, was er sich heute vorstellt, in 5 oder 10 Jahren auch passiert. Ich hatte ja vorhin von diesem Pivot gesprochen, ja, dass man auch von einem handelnden Unternehmen plötzlich zu einem herstellenden Unternehmen wird, wenn man merkt, der Markt ist eigentlich viel besser. Aber ich sprach kurz vor Weihnachten mit jemandem, der sagt, wir haben lange hergestellt und wir merken, das ist nicht mehr die Zukunft und wir wollen jetzt der größte Serviceanbieter in unserem Bereich werden für die Dinge, die der Markt nicht mehr von uns nur kauft, sondern auch von großen oder großen Wettbewerbern, unter anderem aus dem fernen Asien. Aber wenn wir es schaffen, nicht mehr zu fabrizieren, sondern zu servicen, dann können wir einen ganz anderen Markt auftun und eben Service anbieten, nicht nur für Produkte, wie wir sie hergestellt haben, sondern auch, wie der Wettbewerb sie in den Markt bringt. Und das würde natürlich eine ganz andere Zukunft für das Unternehmen eröffnen versus dem alten Modell. Irgendwann, ne, ist Hochlohnland, Rohstoffe teuer, sind wir nicht mehr mit Preisen wettbewerbsfähig. Also diese Überzeugung, eine Idee, nennen wir es Vision, ne, zu haben, wo kann die Reise hingehen? Und mit so einem starken Bild, glaube ich, tut man sich sehr leicht, so einen Weg zu beschreiten oder die ersten Schritte zu gehen, als wenn man Zweifel daran hat, dass das Konstrukt, wie es heute ist, eine Überlebenswahrscheinlichkeit hat, die über 80% liegt. Ja.
Und nun ist es aber ja so.
Warte mal, Claudia, du hattest ja die zweite Frage, der war, also ich habe noch nicht verstanden, wie ihr sucht.
Das kommt gleich.
Da wollte ich jetzt nämlich hin und sagen, nee, jetzt ist ja schön, wenn ein Kunde zu dir kommt, dann weißt du ja noch gar nicht, wer die Leidenschaft für das Unternehmen hat.
Genau. Und das ist, glaube ich, das ist das große Problem in der Personalberatung, dass wir ja durchaus gefragt werden, Mensch, machen Sie einfach nur Recherchen im Netz und suchen bei LinkedIn und mit Stichworten irgendwelche Profile und klopfen da Nachrichten in die Tastatur. Nein, tun wir nicht, aber natürlich nutzen wir zur Recherche für klassische Funktionen Menschen, die wir da finden, als Orientierungspunkt. Ob die dafür dann relevant sind und ob man sie ansprechen würde, steht auf einem anderen Blatt. Mir geht es aber nicht um so sehr die Plattform, sondern die Frage, und ich hatte ja auch erzählt, dass wir gerne frühzeitig in so einem Gespräch sind, um ein Bauchgefühl zu entwickeln, tatsächlich ein Bauchgefühl, was es denn ein Mensch ist oder was es für ein Mensch ist, den man sich da wünscht. Weil natürlich kann man nicht strategisch danach suchen, ja, wie finde ich jemanden, der bereit ist, als Unternehmer tätig zu werden? Ich glaube, das muss man, und das ist auch nicht unser täglich Brot. Wir sind ja eher für die angestellte Managementfunktion beauftragt. Und da gilt eben Lebenserfahrung, Berufserfahrung und auch Fantasie und ein Fingerspitzengefühl in der Ansprache. Eine Ansprache heißt für uns, ich recherchiere den Namen Sanatz und Claudia und dann überlege ich mir, was erzähle ich der Sanatz für eine Geschichte und was der Claudia, wenn es aber trotzdem um dieselbe Rolle geht. Und dann habe ich nicht einen Sprechtext, den ich einfach vorlese, sondern ich gucke auf deine und eure Werdegänge und überlege mir, macht das eigentlich Sinn? Und für den einen ist es der geradlinigere nächste Schritt und für den anderen ist es ein Seitwärtsschritt. Also muss die Geschichte eine andere sein. Und das macht am Ende des Tages unseren Beruf aus. Das macht mir Spaß, deswegen mache ich das, dass man sich mit einem Menschen, seinem Werdegang und der Hypothese der zur Zukunft beschäftigt, um dann zu sagen, wäre das etwas für Sie? Und da hört man mal ein Ja, mal ein Nein oder ich weiß nicht so genau, lassen Sie uns doch nochmal vertieft sprechen. Aber tatsächlich ist die Bereitschaft, unternehmerisch aktiv zu werden, aus meiner Sicht nur schwer etwas, was man ganz gezielt suchen kann. Wenn das einfacher wäre, hätten wir, glaube ich, nicht so sehr das Problem, in der Breite der Masse auf Deutschland schauend Nachfolger nicht finden zu können, weil es eben keinen Mechanismus gibt. Letzter Satz zum Thema übrigens Markt, Angebot und Nachfrage. Also wer sucht Nachfolger, wer möchte Nachfolger werden? Viele wollen gar nicht, dass das bekannt wird. dass sie ihr Unternehmen veräußern möchten, müssen, weil es keinen Nachfolger gibt. Weil sie Angst haben, das schlägt in Unsicherheit in der Belegschaft um. Ja, oder weil sie sagen, das kriegt der Wettbewerb mit. Dann geht er auf unsere Kunden zu und sagt, stellen Sie sich vor, die Gesellschaft dort, die hat keinen Nachfolger. Kommen Sie lieber zu uns. Bei uns ist das gesichert. Senkt den Verkaufswert. Insofern ist das auch ein ganz schwieriger Markt. Deswegen tummeln wir uns da nicht.
Jetzt, mir fallen noch ganz viele Themen die wir ansprechen könnten, aber vielleicht müssen wir uns das denn doch nochmal für eine zweite oder dritte Folge aufheben.
Konstantin wird unser Dauergast.
Ja,
so Folgen, man hat unser
aber Dreier-Podcast.
Können wir auch noch machen, finde ich gut. Wenn wir jetzt nochmal so zum Abschluss kommen, in einem Satz, warum sollte ich als Unternehmer oder vielleicht auch als potenziell werdender Unternehmer mit euch zusammenarbeiten?
Also warum sollten Unternehmer mit uns zusammenarbeiten? Weil von uns drei Gründern zwei eine eigene Unternehmensnachfolge durchlaufen haben. Mein Kollege Jan ist sechste Generation eines Unternehmens gewesen, das er mit seinem Vater in der fünften Generation leider verkaufen musste. Und die Erfahrungen, die er gemacht hat, haben natürlich ihn in seinem Leben geprägt und sind aber für Gesprächspartner wertvolle Erfahrungen, denn ich habe von dem Bauchgefühl gesprochen. Das ist etwas, das man nicht lernen kann. Und das ist aber etwas, was ich glaube sehr stark die Entscheidung auch mitprägt, mit wem ich zusammenarbeite. Denn Menschen zu finden, das ist nicht so die Rocket Science, aber das Gespür für den Menschen. Und wir hatten ja von der Partnerwahl vorhin gesprochen, warum solche Plattformen, ne, fürs Dating nicht unbedingt nur Langfristbeziehungen produzieren, weil die augenscheinlichen Komponenten, ne, nur eben solche sind augenscheinlich, aber die vielleicht langfristigen Kleber gar nicht so zu erfassen sind. Und das ist die längere Antwort, aber die Frage, wer mit uns arbeiten sollte, ist, wenn er Wert darauf legt, dass Menschen verstehen, was Familienunternehmenskomplexe sind, was das mit Familienmitgliedern, den Familiengesellschaftern und auch den Belegschaften macht, wenn man Nachfolger aus der Fremde, sozusagen familienfremde Nachfolger ins Unternehmen holt. Das haben wir selbst erlebt. Da denke ich, können wir gut mitsprechen und mitreden. Und das zweite Thema ist, wir kaprizieren uns sehr stark auf diesen kleineren Mittelstand, nicht auf die Konzerne. Das heißt, wir wollen auch aus eigener Erfahrung nur mit solchen Menschen arbeiten, weil wir merken, das sind keine rigiden Schemata, in denen wir uns bewegen, sondern wir haben dynamische Profile. Eben das, was ich vorhin erwähnte, es verändert sich. Wir überlegen, wer könnte noch passen? Haben Sie mal darüber nachgedacht? Also dieses sehr dialogisierte, ja, darüber sprechen, damit die Menschen verstehen, es geht nicht darum, Fachlichkeiten abzuklopfen und zu sagen, 9 von 10 Punkten erfüllt, aber es ist ein grandios unangenehmer Zeitgenosse, ja, dann wird der Mensch nie erfolgreich sein in der Rolle. Versus, wissen Sie, er kann das alles nicht, aber ich bin sicher, er könnte es lernen. Das ist auch klar, dass solche Profile keinen Erfolg haben. Also für den Unternehmer, glaube ich, wichtig, dass er das Gefühl entwickelt, wir verstehen ihn, was ihn beschäftigt oder die Unternehmerin, welche Gedanken er sich sonst noch macht, nicht nur über den Geschäftsbetrieb, sondern wie kommt das bei meiner Familie, ne, meinem Gesellschafterkreis an, wenn wir diese Person dort in die Verantwortung bringen. Und mit Blick auf Kandidaten, Kandidaten sollten mit uns sprechen, immer wenn sie sagen, sie wollen sich mal eine Option anhören und darüber nachdenken. Das ist auch Teil unseres Berufs, dass wir mit Menschen über ihre Karriere sprechen, selbst wenn wir dann nicht weiterkommen als das erste Gespräch. Aber Kontakte schaden nur dem, der sie nicht hat oder dem, der sie nicht nutzt.
Sehr schön, vielen lieben Dank.
Gerne.
Ich würde sagen, wir sind fast am Ende. Wir haben doch immer noch also eine Frage, liebe Claudia, oder? Die wir zum Schluss noch mal einmal stellen.
Deine Frage.
Ja. Soll ich die jetzt mal stellen?
Bitte.
Gibt es so einen sehr großen Fehler, den du auf deinen Weg gemacht hast, in deinem Unternehmertum, wo du sagen würdest, andere Leute könnten davon profitieren und vielleicht sogar diese meiden? Weiß nicht, manchmal ist es ja auch gut, diese Fehler zu machen, um zu lernen für einen selber, aber vielleicht können ja andere eben auch aus deinen Fehlern lernen.
Auf die Frage war ich nicht vorbereitet. Das ist unfair.
Entschuldigung.
Wenn mich jemand fragt, was war dein größter Fehler? der nicht sozusagen jetzt zwangsläufig Berufsleben bedingt sein muss, dann wäre die Antwort, Jura zu studieren und gegen meine Intuition, so nach zwei, ich habe das im fünften Semester gemerkt, nicht aufzuhören. Ich habe das durchgezogen, darauf bin ich dann auch stolz, auch wenn es vom Ergebnis jetzt sicherlich nicht so war, dass mein Vater und meine Mutter applaudiert haben. Also hat das auch was Positives mit mir gemacht, dass ich das durchgezogen habe. Aber ich glaube, der Gedanke, das muss ich machen, damit dann meine Eltern das gut finden. Und was macht das mit mir? Ich glaube, ich bin sehr viel auch in unglücklichen Situationen gelandet, die bedingt waren durch diese gefühlte Verpflichtung, ja, das durchzuziehen, anstatt zu sagen, ich höre auf. Der Weg nach draußen ist immer leicht, aber die Erkenntnis, weil es ein sehr langfristiges Studium ja ist, auch da müsste ich ja um diesen Beruf, den ich da erlerne im Studium, bis zu dem bestandenen zweiten Examen durchziehen. Da würde ich heute sagen, das würde ich so nicht mehr machen, sondern eher, und auch das gilt für die eigenen Kinder, immer einen Realitätssinn mit einer Ausbildung verknüpfen. Also wofür machst du das eigentlich? Mhm. Und gleichzeitig eine Flexibilität sich irgendwie erhalten, auch umschwenken zu können. Das ist in der Kombination des Bachelors und Masters ja durchaus möglich, ne? Dass ich eine betriebswirtschaftliche Grundausrichtung habe und dann vielleicht mit einem Master mich doch nochmal thematisch ein bisschen weiter wegbewege vom ursprünglichen Thema. Also mein Fehler war, dass ich da meinen Eltern nicht intensiv genug in den Clinch oder Infight gegangen bin, um das durchzusetzen. Habe ich aber auch gelernt, hinten raus sich durchzubeißen und eben nicht dann aufzugeben und sagen, ist mir alles wurscht, was ihr jetzt von mir denkt. Das, würde ich sagen, war mein Fehler, dranbleiben. Mhm. Und nach den, es hat ja auch Vorteile gehabt, also nach den positiven Dingen zu gucken, wenn das als Antwort taugt.
Ja, auch bestimmt. Ich finde schon. Ich finde, das hat auch was Unternehmerisches eigentlich, auch immer wieder flexibel zu reagieren und zu sagen, ist das der Weg? Will ich da dranbleiben? Und macht diese Unternehmung auch Sinn? Ne? Solche Fragen sollte man sich auch als Unternehmer immer wieder stellen.
Ja, unbedingt.
Dann danken wir dir sehr, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Wie Claudia schon sagte, also es gibt Stoff für jede Menge weitere Folgen. Wir behalten das im Kopf und freuen uns, wenn du doch noch mal zu einem späteren Zeitpunkt zu weiteren spannenden Themen dazukommst. Und genau, und vielen Dank nochmal, dass du dabei warst.
Ja, danke für die Einladung. Es hat mir Spaß gemacht und ich wünsche euch viel Erfolg und ja, hoffe auf ein Wiedersehen und Wiederhören.
Ja, prima. Vielen Dank.
Danke.
Tschüss.
Herzlichen Dank, dass ihr bis zum Ende bei uns geblieben seid. Wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Und wenn ihr mehr zu uns wissen wollt, schaut gerne mal auf unseren Webseiten oder auf LinkedIn vorbei. Sanas findet ihr unter vonelsner-coaching.de und mich findet ihr unter führungssache.de. Wir verlinken das auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.